Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
niedergelassene Ärztin in Nürnberg und Arzt in Villingen-Schwenningen. Viele Kolleginnen bezeichnen ja mittlerweile die aktuellen Jahre als das Jahrzehnt der Nephrologie. Dazu tragen maßgeblich auch die fundamentalen Erkenntnisse in der Genetik bei. Wir sind in diesem Podcast ja schon einige Male auf die Vorteile der Bestätigung gewisser Erkrankungen mittels genetischer Analyse eingegangen. Um Sicherheit und ein grundlegendes Verständnis in der Diagnostik zu vermitteln und den täglichen Umgang mit genetischen Befunden und Anforderungen zu erleichtern, haben wir uns mit Professor Carsten Bergmann, einen der Experten für Humangenetik in der Nephrologie, eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, heute Professor Bergmann bei uns begrüßen zu können.
Ja, vielen Dank euch beiden. Freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Können Sie sich vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, wie ihr schon sagtet, mein Name ist Carsten Bergmann. Ich bin in der Niederlassung tätig hier in Mainz, in der medizinischen Genetik Mainz.
Wie ist denn da genau Ihre Funktion und wie sind Sie im Fachbereich Humangenetik denn gelandet? Können Sie uns Ihren Weg einmal kurz beschreiben, bitte?
Ja, sehr, sehr gerne. Also auch gerade, was ich eben vergessen habe zu sagen, also ich bin Facharzt für Humangenetik. Wie er richtig sagt, das ist ja kein ganz typischer Facharztbereich. Und ich bin über die Doktorarbeit dort gelandet und wollte ursprünglich eben entweder Kinderarzt werden oder Internist. Und dann bot sich für mich im IP, was es damals ja noch gab, die Möglichkeit, eben diese ersten 18 Monate halb-halb zu machen. Das heißt, halb in der Humangenetik zu arbeiten und halb in der Kinderheilkunde. Und da hat mir die Humangenetik, ich hatte auch extremes Glück mit meinem damaligen Chef, hat mir sehr gut gefallen und war eben doch noch klinischer, als ich mir das vorab habe vorstellen können. Und so gesehen habe ich da wirklich auch Interesse dran gefunden und bin bei dem Fach geblieben, was ich auch in keinster Weise bereue.
Ja, sehr spannend. Wieder ein Zufall, wie Sie ins Gebiet gekommen sind. Das haben uns auch einige Kolleginnen bereits schon geschildert. Was ist denn jetzt momentan so Ihre alltägliche Aufgabe? Wie läuft so ein Tag für Sie ab? Für was sind Sie alles zuständig?
Also sagen wir, das Spannende an der Humangenetik ist eben, dass es ein Querschnittsfach ist, dass man jetzt nicht nur auf ein Organsystem beschränkt ist und da eben auch sehr, sehr viele Parallelen auftun kann. Sprich, man kann unheimlich viel Wissen aus anderen Bereichen dann vielleicht auch für andere Indikationsbereiche auch wieder herausziehen und da eben nutzbar machen. Und der typische Tag ist eben vielschichtig. Ich glaube, das ist auch gerade das Spannende. Das ist auch ein Privileg, denke ich, des Humangenetikers, dass er jeden Tag eben auch neue Dinge kennenlernt, dass man sich weiterentwickeln kann. Und so gesehen gibt es den typischen Tag jetzt eben auch selten. Sprich, wir haben hier bei uns in der medizinischen Genetik Mainz, also sehen wir Patienten in der genetischen Sprechstunde zur genetischen Beratung. Das ist uns auch ganz wichtig, ja, dass wir den klinisch tätigen Ärzten da auch, sagen wir, eine Hilfe sein können. Das heißt, auch gerade in der genetischen Sprechstunde dann uns eben auch mit den Patienten, mit den Ratsuchenden dann eben auch etwas länger hinsetzen können. Das ist auch, denke ich, unsere Aufgabe, als dass es in einer wirklich dann hektischen Sprechstunde in der Klinik dann eben auch möglich ist. Sind ja doch sehr viele Fragen, die sich dann auch für die Patienten zum einen hinsichtlich ihres eigenen Krankheitsverlaufs dann eben aber auch stellen, aber auch über die eigene Person hinaus. Sprich auch, was bedeutet das für die Familie? Habe ich ein Risiko für meine eigenen Kinder? Diese Fragen sind ja dann doch relativ vielschichtig und auch durchaus herausfordernd. Und ich glaube, da spielt dann der oder kann der Facharzt für Humangenetik dann eben auch eine Hilfestellung leisten. Und ich glaube, da sind wir uns einig. In der modernen Medizin wird diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass man sich auch die Bälle zuspielt, wird immer wichtiger.
Ja, sehe ich genauso. Und dann würden Sie sagen, das Einzigartige, was Sie so in den Bann zieht, ist, dass Sie einerseits halt sehr in die Tiefe gehen und andererseits aber eigentlich ja in jedem Gebiet tätig sind, also in jedem Fachgebiet eigentlich auch ihre Analysen vornehmen? Oder was ist so das ganz Einzigartige in der Humangenetik?
Ja, genau. Also ich würde mich jetzt in keinster Weise als Experte in jedem Fachbereich bezeichnen. Das wäre sicherlich ein bisschen überpowered. Aber ich sehe es als großes Privileg an, dass ich eben dann, und da haben wir eben dann auch die Experten hier bei uns im Team, eben ob das jetzt die Tumorerkrankungen sind, ob es die Augenerkrankungen sind, ob es jetzt gerade eben rheumatologische Kollegin gesprochen, die Autoinflammationssyndrome, die Fiebersyndrome, neurologische Krankheitsbilder. Und das sehen wir ja auch häufig in der Genetik, dass dann eben auch Krankheitsbereiche, ja, klinische Bilder sind eben auch häufig über das eigentliche Organsystem hinausgehend. Ja, und das ist ja auch in der Nephrologie dann häufig der Fall, dass man auch gerade dann möglicherweise durch Erkennen der genetischen Entität dann auch sieht, ah, muss ich mir vielleicht doch noch mal regelmäßig auch die Leber anschauen, ah, das Herz kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Also es ist ja doch durchaus vielschichtig. Und das, was mich wirklich an der Humangenetik so wahnsinnig reizt, ist eben, dass es diesen translationalen Charakter mittlerweile eben bekommen hat. Das heißt, es ist nicht mehr, wie es früher durchaus der Fall war. Und da bin ich auch ehrlich, so vor 20 Jahren war mir das auch ein bisschen zu wenig, ja, dass ich da schon überlegt habe, wechsle ich da nochmal in die Klinik, weil da war mir ein bisschen zu wenig Patientenorientiertheit dann dabei. Und es war möglicherweise auch eher ein akademisches Interesse. Ist es jetzt das eine Gen oder dann doch das andere Gen? Und jetzt spielt es eine Rolle. Ja, jetzt hat es eben eine große Bedeutung für die Klinik, für die Therapiesteuerung, dass wir eben sagen können, okay, das ist dieser Genotyp oder eben eine andere Form der Erkrankung. Und das macht mir Spaß. Ja, gerade auch der Austausch mit klinisch tätigen Kollegen in diesem eben schon genannten interdisziplinären Setting. Das ist wirklich das Salz in der Suppe und da lernt man ja täglich dazu, sprich über den Austausch, ja, weil ihr natürlich viel mehr jetzt von der Nephrologie, von der Patientenbetreuung dann auch kennt, als ich das tue.
Aber es gibt wahnsinnig viel Neues zu entdecken, wenn man mal auf deine Publikationsliste so guckt. Also das ist ja schon ein extrem dynamischer Bereich im Augenblick.
Das ist super dynamisch und völlig richtig. Und meines Erachtens ist das auch das, so wie man auch das Fach der Humangenetik dann auch begreifen sollte. Das heißt, ja, genetische Möglichkeiten heutzutage, gleichzeitig aber auch diese Neugier an den Tag legen. Und dafür braucht man aber eben auch ein gutes Team. Das Ganze, die Diagnostik auch auf ein neues Level, auf ein neues Niveau dann auch anzuheben. Und das gelingt eben meines Erachtens sehr gut, wenn man probiert, auch dieses Diagnostische dann zu kombinieren, auch mit einem wissenschaftlichen Ehrgeiz und zu sagen, okay, wir probieren auch mal so ein bisschen diese noch unverstandenen Dinge, die dickeren Bretter dann eben auch zu bohren, um auch möglicherweise dann in wenigen Jahren in die Diagnostik auch gerade diese aktuellen noch wissenschaftlichen Erkenntnisse dann eben auch einfließen zu lassen. Und das ist genau, wie du es richtig sagst, ein unheimlich dynamischer Bereich. Und ja, auch da kommt man wirklich nur, wenn man so an diese Dinge denkt, wie Big Data Themen, kommt man natürlich nur multidisziplinär weiter mit Erkenntnissen aus verschiedenen Richtungen. Ja, da ist die Genetik alleine dann auch nicht allheilig machend, aber wenn man da mit vernünftig denkenden, klugen Köpfen die Power zusammenbringt, kann man da doch einiges erreichen jetzt aktuell.
Ja, sehr attraktives Fachgebiet auf alle Fälle und tolle Karriere, die Sie da schon bestritten haben. Wir versuchen ja auch immer für junge KollegInnen Impulse zu vermitteln und zu zeigen, dass auch große Karrieren irgendwann mit kleinen Schritten begonnen haben. Welche Vorsätze hatten Sie denn als Assistenzarzt im ersten Weiterbildungsjahr? Wie war da Ihre Einstellung und haben Sie Tipps für die kommende Generation?
Also sagen wir, ich bin vor allem nicht gestartet mit dem Masterplan, dass ich irgendwie, ich wusste überhaupt nicht, was Habilitieren ist und ich hatte überhaupt jetzt keinen Masterplan, irgendeine Strategie. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man so seinen Interessen folgt, seiner Neugier folgt, ja, und primär auch diese Patientenzentriertheit im Blick hat, ja, warum man Medizin studieren wollte. Und ich glaube, das ist dann auch ganz unterschiedlich. Aber wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja jetzt auch Anfang der 90er Jahre Medizin angefangen zu studieren. Aber erstmal wollte ich so Ärzte ohne Grenzen als Kinderarzt machen. Ich glaube, jetzt können die dort andere Kollegen deutlich besser gebrauchen als mich als Humangenetiker. Aber so grundsätzlich ist, glaube ich, die Medizin ein unheimlich spannendes Fach und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Ärzten so geht, dass die sagen, ja, auch ein Stück weit durch Zufälle, persönliche Begegnungen, ist man dann im entsprechenden Fachbereich gelandet. Und ich glaube, wir alle hätten uns auch andere Fachgebiete dann vorstellen können, die wären auch spannend. Aber jeder muss dann so für sich, glaube ich, entscheiden, wo er so am meisten rausziehen kann. Und deswegen, ich glaube, jungen Kollegen, das ist, man kann wirklich nur sagen, unheimlich spannend. Medizin ist ein Privileg, studieren zu können und dann aber auch nachher in der Patientenbetreuung tätig zu sein. Ich finde, es wird immer spannender, gerade auch die Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren gezogen haben.
Ja, absolut d'accord, Carsten. Wenn du nochmal trotzdem ganz kurz zurückschaust, du bist ja wahrscheinlich jetzt ähnlich lange in dem Geschäft wie ich auch, seit du begonnen hast mit deiner Tätigkeit und jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, wie würdest du denn so die Entwicklungen einschätzen und denken, was wir den Leuten, die heute im Studium sind oder die jetzt gerade ihr Studium abschließen, anders bieten müssen oder anders vermitteln müssen, um das, was wir heute machen, auch weiterhin attraktiv zu halten?
Es ist ganz klar, das ist, also ich glaube, als wir beide die Formulaturen gemacht haben, da weiß ich noch genau, da wurden wir immer gefragt, wollt ihr das wirklich weiter studieren, weil ihr werdet arbeitslos werden. Das hat sich diametral umgekehrt und jetzt haben wir, wenn wir jetzt aus Arbeitgebersicht das betrachten, dann ist das ein klarer Arbeitnehmermarkt geworden. Das heißt, die jungen Kollegen, Kolleginnen können sich aussuchen, wo sie arbeiten. So, und da geht es, glaube ich, gerade darum, dass man eben auch da den Mehrwert aufzeigt für die eigene Institution. Und ich glaube, der Arztberuf als solcher ist, wie ich das gerade schon sagte, ist ein absolut spannender Beruf. Und dann gilt es eben im Einzelnen dann zu überlegen, ja, wie viel Freizeit will ich haben? Ja, wie viel anderes will ich noch machen? Und das muss jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, man kann eben als Arzt dann auch sehr gut diese bekannte Work-Life-Balance dann eben auch attraktiv gestalten. Insgesamt würde ich sagen, sollte man das ganze Fach oder den Arztberuf nicht so madig reden, wie es manchmal gemacht wird. Ich glaube, das ist ein absolut schöner Beruf. Der administrative Bereich, da sollte man sicherlich auch seitens der regulatorischen Gremien schauen, dass man das nicht überbordend gestaltet, ja, dass wir uns dann nicht auch, das gilt ja nicht nur für die Medizin, in Deutschland ins Off dann eben auch begeben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, so wie ihr das aber auch an euren Institutionen eben doch sehr, sehr schön und gut regelt, dass man eben auch im eigenen Team Arbeitsteilung dann auch richtig begreift, ja, die Workflows richtig gestaltet und dass man eben auch gerade, dass wir Ärzte dann eben wenig von diesen uns in der Regel dann auch wenig interessierenden Aufgaben administrativer Natur dann eben auch übernehmen müssen. Und ja. Ich glaube, Entschuldigung.
Entschuldige. Eben, also das denke ich, ist ganz wichtig. Vernünftig digitalisieren, administrative Aufgaben abgeben, dass wir uns eben den schönen Teilen unseres Berufes einfach widmen können und dafür auch den Nerv haben und nicht überreizt sind. Ja. Genau. Ja, ja, und wenn wir schon bei der Work-Life-Balance sind, was machen Sie denn gerne in der Freizeit neben der Humangenetik? Was sind Ihre Leidenschaften, Ihre Hobbys?
Ja, absolut. Also ich sag mal, so wie ich das gerade schon zum Ausdruck gebracht habe, also ich habe jetzt sicherlich mal die Denke, dass mich das unheimlich interessiert, was ich so tue und würde mir aber natürlich auch was in die Tasche lügen, wenn ich dann sagen würde, ja, und parallel habe ich auch noch in der Woche 30 Stunden Freizeit. Das geht ja natürlich nicht alles, man kann nicht alles machen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis und das muss jeder, wie gesagt, für sich entscheiden. Und zum Glück habe ich eine sehr nette Familie, mit der ich gern Zeit verbringe, gerne sportliche Aktivitäten, da so ein bisschen den Ausgleich suchen. Ja, und dann habe ich zum Glück auch noch ein paar Freunde und dann ist in der Regel die Woche auch gefüllt.
Ja, Carsten, die genetische Diagnostik kann ja mittlerweile, das hast du auch am Anfang schon erwähnt, wirklich oder ist eigentlich integraler Bestandteil der Diagnostik, auch integratives Fach. Und es kann natürlich auch bei der Abschätzung von Erkrankungsprognosen eine massive Hilfestellung leisten. Wann und wie wir sie letztlich anwenden und wie diese Untersuchungen durchgeführt werden, darüber wollen wir jetzt in den nächsten Minuten mit dir sprechen. Und vielleicht als kleiner Starting Point, wir hatten vor ein paar Monaten eine Podcast-Folge mit dem Oliver Groß gemacht und der hat uns so ein bisschen schon über die Einschätzung der Genetik beim Alport natürlich referiert und auch dargestellt, dass das für PatientInnen wirklich einen Unterschied machen kann, mehr Sicherheit auch in der Diagnose letztlich bietet und auch mehr Behandlungssicherheit für uns Ärztinnen und Ärzte darstellt. Bei welchen nephrologischen Erkrankungen, wir sind ja in der Nephrologie, auch wenn wir gerne viele junge Kolleginnen und Kollegen erreichen möchten, die noch gar nicht an diesem Punkt vielleicht sind, wo profitieren wir denn am stärksten von der genetischen Diagnostik aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, so wie Oliver das schon für das Alport-Syndrom eben auch benannt hat, ist es ganz wichtig, dass man die Genetik eben als neuen Biomarker, als neues Werkzeug-Tool neudeutsch dann auch begreift. Ja, und die Diagnosefindung ist eben nicht trivial. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen auch als Puzzlespiel begreifen. Wo kriege ich welche Informationen her? Und da gilt es meines Erachtens darum, gerade auch in der Nephrologie die Genetik als Hilfestellung, als Hilfswerkzeug zu begreifen, die man auch niedrigschwelliger einsetzen sollte. Und auch beim Alport-Syndrom ist es ja so, dass die allerwenigsten Patienten syndromal imponieren. Ja, wird Oliver Groß sehr wahrscheinlich auch gesagt haben, dass die meisten eben doch relativ unspezifisch mit einer Hämaturie, mit einer Proteinurie dann auch imponieren. Die wenigsten werden eine Hörstörung haben oder Augenveränderungen. Und das sind dann die typischen FSGS-Patienten. Ja, die Alport-Gene, wie sie immer noch genannt werden, diese drei Kollagen-Gene primär, machen halt am allermeisten oder sind die häufigste Ursache für eine familiäre Form der FSGS, ja, die ja unspezifisch imponiert. Und es kam jetzt ganz kürzlich, kamen neue Guidelines raus in CJSON, die dann auch gesagt haben, ja, wir kehren den Algorithmus um. Wir biopsieren nicht primär, sondern wir testen genetisch primär. Und auch gerade, wenn eine Hämaturie jetzt länger als 6 Monate besteht, dann sollte man eine genetische Testung initiieren. Das Gleiche gilt für eine persistierende Proteinurie, die mehr als 0,5 Gramm pro Tag ist. Ja, auch da ist die genetische Testung indiziert. Und das sind, glaube ich, relativ häufige Krankheitsbilder in der Nephrologie. Und das Gleiche gilt auch für die zystischen Nierenerkrankungen. Bei den zystischen Nierenerkrankungen hat man ja bis vor kurzem eigentlich immer noch gesagt, ja, so Zystennieren, die sind häufig, aber das ist eine klinisch-ultrasonografische Diagnose, Punkt aus. So, da haben wir unsere Ultraschallkriterien, die sind gut benannt seit vielen Jahrzehnten. Aber gerade da hat sich die letzten wenig Jahre, ja, 2, 3 Jahre eine Menge getan. Das heißt, da sind viele neue Gene einfach auch identifiziert worden, jenseits von den klassischen Zystennierengenen, wo wir jetzt wissen, die können klinisch, ultrasonografisch identisch imponieren wie die Zystennierengene, die PKD1, PKD2 Patienten. Und auch da ist es natürlich für die klinische Betreuung, für die Therapiesteuerung ganz wichtig zu wissen, ist es eine PKD1-Mutation, möglicherweise diskutiere ich dann auch mit dem Patienten Tolvaptan als Therapiesubstanz. Aber dann ist es wichtig, dass man auch den richtigen Patienten diese Substanz verordnet, die ja auch ein paar Nebenwirkungen hat. Und wenn es dann, wie gesagt, ein anderes Gen ist, was aber möglicherweise einer ganz anderen Pathophysiologie unterliegt, dann ist die Substanz auch überhaupt nicht von Mehrwert. Ja? Oder ich habe sogar ein Gen, es gibt Gene, die haben auch als Nebenwirkung Leberwerterhöhung. So, Leberwerterhöhungen sind ja dann auch gerade von Tolvaptan eine Nebenwirkung. Und das ist dann natürlich geradezu kontraindiziert. Wieder andere Gene, die wie Zystennieren imponieren, haben ein Malignitätsrisiko im Unterschied zu den typischen Zystennierenpatienten. Also ihr seht, diese Genotyp-Phänotyp-Korrelationen, sprich je nachdem welches Gen, so dann auch der klinische Verlauf, möglicherweise auch andere Organmanifestationen. Das wird zunehmend wichtiger, da auch die Diagnose dingfest zu machen. Und die Indikationen, wo sich mittlerweile eine Genetik anbietet, die sind mittlerweile sehr, sehr breit geworden. Ja, selbst bei einer unspezifischen chronischen Nierenerkrankung gibt es jetzt mittlerweile sehr, sehr viele internationale Studien, sehr, sehr gute Arbeiten, die doch beträchtliche Detektionsraten zeigen bei Patienten, wo man eigentlich gar nicht dran denken würde. Es gibt so eine Landmark-Study, die sicherlich einige der Zuhörer auch kennen, von Ali Gharavi, der auch gezeigt hat, ja, dass es auch keine klare Altersbegrenzung gibt. Das heißt natürlich, wenn ein junger Patient eine Nierenerkrankung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eine genetische Ursache hat, aber auch die mittelalten und alten Patienten haben überzufällig jetzt häufig eine genetische Ursache. Und das sind dann auch, ich glaube, da müsst ihr als Kliniker auch einfach den Blick öffnen. Das heißt, die Denkweise, wenn das so klassische Diagnosen sind, die dann wirklich auch immer abgeschrieben werden, ja, Klassiker, diabetische Nephropathie, hypertensive Nephropathie, interstitielle Nephritis, dass man sagt, okay, wenn der Patient jetzt 20 Jahre einen Diabetes hatte, dann hat er auch dadurch irgendwann eine Nierenschädigung. Wenn der Diabetes jetzt aber erst seit 1-2 Jahren besteht und die Nierenschädigung parallel, dann ist das extremst unwahrscheinlich. Und da einfach mal so ein bisschen auch diese Blicke vielleicht zu schärfen, überhaupt an Genetik zu denken. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und da, wie gesagt, nicht immer vor Augen zu haben, der Patient muss eine positive Familienanamnese haben. Nein, überhaupt nicht. Es gibt sehr, sehr viele Neumutationen, wie wir das nennen. Das heißt, da ist die Familienanamnese blande. Andere Erbgänge als dominanter Erbgang. Das heißt, es hat für die Familien eine große Bedeutung, auch welcher Erbgang zugrunde zu legen ist, gerade hinsichtlich der angesprochenen Wiederholungsrisiken. Haben andere Familienmitglieder ein Risiko und auch gerade, wie gesagt, das Indikationsspektrum, ob es die Nierensteine sind, wo man mittlerweile sehr hohe Detektionsraten hat, ob es dann andere Tubulopathien sind im Krankenhausbereich, natürlich die thrombotischen Mikroangiopathien, das AHUS, sehr, sehr breit. Ja, ich könnte sicherlich jetzt noch andere finden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Genetik mehr so in dieses Portfolio von Diagnostik dann auch bedenkt und dann auch mal vielleicht den Humangenetiker anruft, ihm eine E-Mail schreibt. Auch da gerade, wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt was, wo sich eine genetische Testung anbietet oder nicht, da vielleicht auch mal den Kontakt zu suchen, da keine Angst zu haben.
Und seht ihr das auch in der Entwicklung? Also klar, klassischerweise hat man ja jetzt mal für viele Jahre bei den klassischen genetisch assoziierten Erkrankungen, den Zystennieren, bei eben, wie du schon gerade genannt hast, thrombotischen Mikroangiopathien etc., wo es auch um entsprechend hochpreisige Therapien geht und Rechtfertigungen, da natürlich oft nicht Genetik gemacht. Aber seht ihr die Entwicklung dahin, dass öfter die Frage kommt, ich weiß nicht, was der Patient hat, ich habe auch keine Histologie und will jetzt wissen, ob da was dahinter steht im Abgleich zu vielleicht Zeiten, wo man sagen kann, gut, ich habe jetzt eine Histo, ich weiß, wie die Histopathologie aussieht und deswegen denke ich jetzt an die Genetik. Ändert sich das?
Es ändert sich langsam. Ja, also wir nehmen wahr, dass das Interesse der Ärzteschaft an Genetik sehr groß ist. Ja, aber dass sehr viele Ärzte und deshalb habe ich auch, fand ich es auch gut, dass ihr eingangs gefragt habt, was wolltest du primär werden? Wäre ich Kinderarzt geworden, weiß ich, dass ich sehr wenig Ahnung von Genetik hätte. Ja, das ist einfach, es hat in unseren Zeiten im Studium noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Und deswegen ist es eben völlig normal, dass man sich mit dieser genetischen Thematik dann vielleicht auch etwas schwer tut und da auch weniger von versteht. Und ich glaube, das ist gerade das, was ich zum Ausdruck bringen wollte eingangs, dass man da keine Hemmungen haben sollte. Ja, dass es dann eben wirklich darum geht, interdisziplinär eng zusammenzuarbeiten und auch zu begreifen, man kann nicht Experte für alles sein. Ja, der eine versteht von dem Bereich mehr, der andere von jenem. Und da gilt es eben gerade, das Teamplay zu optimieren und dieses Netzwerk dann auch zu nutzen an Kollegen. Und das, was du sagst, eben auch gerade durch diese technischen Möglichkeiten, die wir eben in den letzten Jahren in der Genetik jetzt geboten haben, dass man wegkommt von dieser Idee. Früher musste der Kliniker dem Genetiker sagen, dieses Gen möchte ich für diese Erkrankung untersucht haben. Heute ist es gänzlich anders. Heute reicht die klinische Verdachtsdiagnose von eurer Seite. Dafür muss der Genetiker aber was von dem Fachbereich, von der Klinik verstehen und eben klinisch denken und muss begreifen, welche Gene muss ich mir anschauen für diese Verdachtsdiagnose? Welche Differentialdiagnosen muss ich mitbedenken? Und diese Gene sollten dann auch in dem genetischen Test adressiert sein und angeschaut werden.
Ja, das finde ich total interessant. Also auch, wie Sie dargestellt haben, wir hatten eben vorher oft die Diagnose, sei es durch eine Biopsie, hatten eine FSGS oder eine Zystennierenerkrankung. Und jetzt sind wir ja oft auf der anderen Seite. Wir haben einen unklaren Befund, eine unklare Proteinurie, eine Hämaturie, keine Familienanamnese und lassen eben ein Pendel analysieren, also Proteinurie oder Tubulopathien. Also man denkt schon auch als Kliniker komplett anders. Also da erschließen sich ganz neue Möglichkeiten, bei welchen Konstellationen man an Genetik denken sollte.
Also ja. Finde ich ganz wichtig, also dass man da wirklich versucht, auch diesen sich aufeinander zuzubewegen. Und wie gesagt, auch gerade diese neuen Möglichkeiten dann auch zunehmend nutzt, weil sich eben auch die Erkenntnisse in den letzten Jahren dann doch sehr erfreulich auch gemehrt haben.
Ja, und wenn wir jetzt eben so einen Befund haben und uns überlegt haben, wir möchten gerne genetische Analyse machen, wie fülle ich einen Anforderungsschein aus, also vielleicht auch für die jüngeren KollegInnen, damit Sie alle relevanten Informationen haben, um eine möglichst gute Beurteilung vornehmen zu können. Was wird am häufigsten falsch gemacht und warum sind diese Informationen für Sie so wichtig?
Ja, das ist eine super gute und unheimlich wichtige Frage. Also bei dem Ausfüllen des Anforderungsscheins, ich glaube, das ist dann auch wieder laborabhängig. Also wir haben unseren Anforderungsschein versucht so zu gestalten, dass wir uns auch da wieder probiert haben, in den Einsender, in den Kliniker hineinzuversetzen. Und ich persönlich finde das relativ anstrengend, wenn man sich so durch die Anforderungsscheine durchwühlen muss und erstmal so die entsprechende Indikation suchen muss. Deswegen haben wir gesagt, ja, vorne drauf, klinische Verdachtsdiagnose, das reicht und nicht viel mehr. Auf der Rückseite, also unser Einsendebogen ist nur zweiseitig und die Rückseite, die ist dann wieder ausführlich, die ist auch bewusst ausführlich, weil wir da auch eben regulatorisch sauber agieren möchten. Das betrifft das Gendiagnostikgesetz und dafür braucht jedes genetische Labor eine Einverständniserklärung. Wichtig ist aber, diese Einverständniserklärung, diese Aufklärung darf jeder Arzt machen. Das heißt, jeder Arzt darf genetische Diagnostik initiieren. Und diese Zusatzbezeichnung, diese fachgebundene genetische Beratungsexpertise, die braucht man dafür nicht. Die braucht man nur, wenn man sich im vorgeburtlichen Bereich befindet oder aber, wenn man gesunde Personen untersucht, in den prädiktiven Bereich geht. Ja, das ist ja in der Regel dann in der Praxis nicht der Fall. Patienten kommen ja zu euch, weil sie irgendwas haben. So, und deswegen darf dann eben jeder Arzt auch diese genetische Testung beauftragen. Und dann ist es für uns extremst hilfreich, du sprachst es an, auch gerade die Interpretation der genetischen Daten. Das ist die wirkliche Herausforderung für uns. Ja, da lassen wir die Zeit. Dieser Nasslaborbereich, der ist nicht trivial, da muss man auch gewisse Kniffe beachten. Aber postanalytisch, das heißt, wenn wir diese großen, zunehmend großen Datenmengen dann eben auch bekommen und die interpretieren müssen, das ist richtig schwierig. Und da helfen uns die klinischen Daten, sprich der Einsender sollte einen Arztbriefenkopie dabei legen. Das ist super. Ja, das heißt, jetzt gerade von multimorbiden Patienten, die jetzt schon möglicherweise lange Jahre in Betreuung sind, natürlich nicht die ganze Akte, die ganze Krankenakte kopieren und beilegen, aber einen aussagekräftigen Arztbrief. Ja, möglicherweise, wenn der Patient auch mal ein paar Tage stationär war, vielleicht ein paar Untersuchungen durchgeführt worden sind, im Einzelfall unterschiedlich, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und diese klinischen Daten sind extremst hilfreich für uns dann in der Interpretation.
Ja,
so gesehen sind es nicht viele Fehler, die da passieren. Wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Einverständniserklärung, dass der Patient unterzeichnet hat und dass man dann eben einfach EDTA-Blut reicht, ungekühlt mit der normalen Post zu verschicken. Das ist kein Problem. Und dann ganz normalen Muster 10 Überweisungsschein.
Vielleicht kannst du uns nochmal oder für unsere ZuhörerInnen nochmal erklären, ihr kriegt dann so eine Probe EDTA und was passiert bei euch dann damit?
Also sagen wir, die Probe geht normal in den Probeneingang und dann wird aus dem Blut, also weil wir ja einfach, wir wollen ja diese DNA, die Erbsubstanz untersuchen und die ist ja typischerweise im Kern der Zellen, ja, und fast alle Zellen sind ja bis auf die Eris und die Thrombozyten dann eben auch kernhaltig. Und so gesehen können wir eben diese weißen Blutkörperchen, daraus können wir dann die DNA extrahieren. Und daran werden halt dann die Untersuchungen durchgeführt. Ja, und so gesehen Probeneingang. Und dann kommen wir schon das erste Mal auch ins Spiel, dass dann die jeweiligen Experten für die Bereiche dann eben auch sagen, okay, bei diesem Patienten machen wir diesen Test und bei jenem einen anderen. Ja, dass wir da schon mal erstmal auch schauen, dass das auch vernünftig läuft, welche Abfolge da passiert. Und dann geschieht die Interaktion mit dem Labor, ja, mit dem Nasslaborbereich, dass dann eben, das sind dann typischerweise technische Assistentinnen, die dann eben die Proben aufbereiten. Ja, da gibt es jetzt auch mit diesen neuen Sequenziertechniken, die abgekürzt jetzt NGS, Next Generation Sequencing, wo eben ein massiv paralleles Sequenzieren verschiedener Gene möglich ist. Das muss auch etwas mehrschrittiger passieren, als das früher der Fall gewesen ist. Das heißt, es ist eben auch wichtig, wenn es seitens des Einsenders Proben gibt, die klinisch pressieren, ja, wir kommen immer mehr eben auch in die Akutmedizin rein, Stichwort kürzere Befundrücklaufzeiten, sollte ja eben der Vergangenheit angehören, dass man eben auch viele Monate auf so einen genetischen Befund warten muss. Ja, auch da müssen wir dann ja einfach auch auf Zack sein, auch sagen, okay, wenn wir glauben als Genetiker, unser Fach spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Klinik, dann müssen wir auch unsererseits aus der, ich sag mal, eigenen Komfortzone rauskommen und sagen, dann sollten auch die Befundrücklaufzeiten entsprechend kurz sein. Und da ist es für uns extremst hilfreich, wenn ihr eine Probe habt von einem kritisch kranken Patienten, sagen wir, der auf Intensiv liegt oder der andersweitig kritisch ist, dass wir da auch schon vorab, bevor ihr die Probe schickt, Bescheid wissen, dass wir eben auch unseren Labor Workflow entsprechend steuern können, dass wir einen Lauf, also einen Sequenzierlauf, wie wir sagen, auf diesen größeren Geräten, dann auch erst vielleicht starten, wenn die Probe dabei ist, dass man da keine Zeit verliert. So, und dann läuft das Gerät, ja, das läuft eben auch nicht nur eine Stunde, sondern es kann auch schon mal einen Tag oder eineinhalb laufen. Und dann kriegt diese Daten, und diese Datenmengen sind extrem. Ja, wenn man zum Beispiel eine sehr große Analyse, ich sag mal das Wort Exom, ja, so eine sehr große Analyse aller Gene macht, dann kriegt man im Durchschnitt über 50.000 Varianten raus, ja, wo man dann die Nadel im Heuhaufen auch identifizieren muss. und schauen muss, welche dieser Varianten ist für die Krankheit des Patienten ursächlich oder aber ist vielleicht gar keine dieser Varianten dafür ursächlich. Das sind die schwierigsten Befunde. So, und der Bioinformatiker bereitet dann diese Datenmengen auf und gibt die dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, was typischerweise PhDs sind. Ja, und der arbeitet dann wiederum eng mit uns Fachärzten für Humangenetik zusammen, um auch gerade eben diese klinische Komponente mit reinzubringen, um dann auch einen möglichst prägnant und präzise formulierten Befund dann auch zu generieren, ja, was ja letztlich ein Gutachten ist und wie fast schon ein kleiner Case Report. Das heißt, auch da gilt es, den roten Faden eben auch zu beherrschen. Und dass die wichtigste Information eben auch tabellarisch auf der ersten Seite, Handlungsempfehlungen, Wiederholungsrisiko, das alles vorne in Fettdruck und auch klar ersichtlich dann eben auch darzustellen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung eines guten genetischen Befundes.
Kann ich da nochmal genauer nachfragen? Also Sie kriegen diese Analysen und die Ergebnisse mit gewissen wahrscheinlich Zahlen, irgendwie Ziffern. Wie bringen Sie das dann in Einklang mit unseren klinischen Angaben? Das finde ich noch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen beschreiben.
Ja, absolut. Also sagen wir erstmal natürlich, dass man bei bestimmten klinischen Bildern bestimmte Gene primär im Blick hat. Und wenn da dann eine Variante, die dann, und wie gesagt, da hat die Genetik auch in den letzten Jahren sehr an Qualität zugelegt, ja, was es anspruchsvoller macht, aber Stichwort Variantenklassifikation. Wann ist eine Variante als pathogen zur Beurteilung? Wann als Normvariante? Normvarianten berichtet man nicht in Befunden. Und da dann eben auch gerade diese Korrelation zu ziehen, da dann aber auch zu überlegen, da wo die Genetik aktuell noch so ein Unmet Need hat, so ein Verbesserungspunkt, ist definitiv der Bereich, also diese Variantenklassifikation setzt von Klasse 1 bis 5 an. Klasse 5 ist pathogen, Klasse 1 ist eben Normvariante. Und in between Klasse 3 heißt Variante unklarer Signifikanz. Ja, und das ist der Bereich, wo es ganz wichtig ist, da nicht einfach nur alle Klasse 3 Varianten so völlig unreflektiert und unkritisch an den Kliniker, an den Einsender zurückzugeben und zu sagen, hier, guck mal, was du mit der Variante machst, sondern nur die Varianten dann auch zu berichten, wo man denkt, okay, die kommen mit weiterer Evidenz, ich habe jetzt gleich so eine Beratung, haben die das Potenzial, in den Klasse 4, in den Pathogenitätsbereich eben auch raufgestuft zu werden. Und gerade an der Stelle ist es so ganz wichtig, klinisch zu sehen, passt das? Ja, also diese Kriterien, um diese Kriterien, diese Variantenklassifikation überhaupt dann auch richtig anwenden zu können, benötigt es großer medizinischer, aber auch genetischer Expertise. Und man muss sich auch mit den Genen, mit den Proteinen, mit der Pathophysiologie des Krankheitsbildes sehr gut auskennen, um bestimmte Kriterien zu ziehen oder nicht zu ziehen, die darüber entscheiden, landet diese Variante in der Klasse 4 Pathogenitätsecke oder aber in der Normvariantenecke. Also es würde jetzt sicherlich den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt noch tiefer ins Detail abdrifte, aber man braucht, wie ich eingangs sagte, ein extremst gutes Team, ja, smarte Leute, um das überhaupt anwenden zu können. Also Anspruch wird immer höher, aber wie gesagt, der Mehrwert wird auch immer höher, die Detektionsraten werden immer höher. Aber es wird für uns als Genetiker immer komplexer.
Und habt ihr dann, wenn ihr solche Befunde jetzt erstellt, ihr müsst es ja abgleichen mit existierender Literatur oder publizierten Varianten, habt ihr da in der Humangenetik spezielle Datenbanken, die, sag mal, für euch aufbereitet sind? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr auf ganz allgemein verfügbare Gendatenbanken zurückgreift und dann sozusagen da systematisch dann zum Teil händisch auch nachguckt?
Ja, sehr, sehr guter Punkt, wichtiger Punkt. Also sagen wir, das ist wirklich viel und das ist eben auch genau der Punkt. Also da bleibt unsere Arbeitszeit legen, ja, an diesen Befunden. Das ist keine Hochfrequenzarbeit. An so einem Befund sitzt man wirklich sehr, sehr viele Stunden, auch mit mehreren Leuten. Und das ist gerade genau dieses weiterhin Manuelle. Man muss auch in die Papers, in die Publikationen reingehen. Es reicht nicht nur, den Abstract oberflächlich zu lesen. Man muss diese Primärliteratur sichten, die öffentlich zugänglichen Datenbanken, die auch an Qualität und Quantität zugenommen haben. Und parallel musst du noch kommerzielle Datenbanken kaufen, ja, was eben auch ein großer Kostenblock ist, was ein zunehmend großes Problem auch eben darstellt. Auch Datenspeicherung natürlich. Also die Kostenblöcke werden da immer umfangreicher. Und aber gerade auch, um diese Datenqualität auch sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Leute auch gerade diese medizinisch-wissenschaftliche Tiefe haben, dass die da eben nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern eben auch wirklich ins Detail bereit sind zu gehen.
Ja, Wahnsinn, wie aufwendig ein so ein Befund dann ist. Also ich meine, man hatte so eine grobe Vorstellung, aber wie das ganz genau läuft und wie viele Stunden man da sitzt und wie man eben tatsächlich doch noch manuell Daten durchforsten muss, da hatte ich nicht so eine Vorstellung davon. Ich meine,
man muss jede dieser einzelnen Varianten wirklich einzeln, jede für sich dann einklassifizieren. Ja, und man muss diese Kriterien immer noch manuell in Handarbeit eben auch bewerten. Das ist eben genau das. An der Stelle ist auch irgendwelche künstliche Intelligenz im Moment noch nicht so weit. Und es ist auch eine andere Mustererkennung als, sage ich mal, in der Radiologie, in der Histopathologie, wo man sicherlich Musterbildung und KI leichter anwenden kann als hier in diesem doch sehr heterogenen, mannigfaltigen Bereich.
Ja, und zumal sich wahrscheinlich halt einfach gewisse Informationen erst noch ergeben und gewisse Varianten erst noch als pathologisch eingestuft werden. Und ich glaube, viele werden ja einfach dann auch in den Datenbanken vermerkt und gespeichert und noch weitere Fälle gesammelt. Und wenn es dann weitere Fälle gibt, ergeben sich ja nochmal ganz andere Implikationen. Ich glaube, das macht es auch besonders schwierig.
Ja, ganz genau. Also weswegen wir dann auch bei manchen Varianten oder sagen wir eine Neubewertung des Falles der Daten in ein, zwei Jahren mag Sinn machen. Ja, und ich glaube, das ist eben auch eine häufige Frage, die auftaucht. Die Dynamik des Faches ist in den letzten Jahren so immens gewesen, dass auch wenn jetzt, sage ich mal, ein Patient imponiert klinisch so, dass man sagt, ja, da könnte sehr gut was genetisch dahinter stecken. Und die Analyse war unauffällig, liegt aber jetzt schon mehrere Jahre zurück. Da lohnt sich auf jeden Fall eine Reanalyse, weil es in der Zwischenzeit, wie gesagt, viele neue Gene sind identifiziert worden und auch die Qualität. Ich habe eben über den NAS-Laborbereich gesprochen. Ja, das heißt, dieses große Nephropanel von jetzt über 660 Genen, was wir da aktuell haben, das haben wir vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren noch gar nicht darstellen können, weil die technischen Voraussetzungen noch nicht da waren.
Ja, da haben wir schon ein bisschen so die Zukunftsentwicklung angesprochen. Das wäre dann auch meine nächste Frage. Wie wird sich denn die Humangenetik Ihrer Meinung nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln? Und wie wird sie unsere tägliche Arbeit dann eben vor allem beeinflussen? Und was erhoffen Sie sich?
Also ich glaube, dass über edukative Maßnahmen, wie jetzt hier der Podcast, was ich klasse finde, dass sich da das Wissen über die Genetik mehren wird, dass das was Normaleres wird, dass das nicht so, im Moment ist es noch für viele, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, eine gewisse Blackbox aus eben genannten Gründen. Und ich glaube, da wird man mit der Genetik lernen, umzugehen. Ja, und wird einfach sagen, ja, das gehört zum Goldstandard der diagnostischen Abklärung dazu. Und ich glaube, da wird die Schwelle weiter sinken. Und damit meine ich gar nicht, dass man bei jedem Patienten eine Genetik machen wird. Ja, ich glaube, das wird ein graduelles Geschehen sein. Ich glaube, bei den Patienten, wo wir genau wissen, ja, das sind exogene Faktoren. Ja, das ist auch ein ungesunder Lebensstil. Der typische multimorbide Patient mit einem metabolischen Syndrom, wo dann auch eben entsprechende Organfolgeschäden sind, da brauche ich keine Genetik. Bei anderen Patienten brauche ich die aber viel mehr. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Genetik in die Routinetätigkeiten viel, viel normaler mit einfließen zu lassen. Und das, was ich eben beschrieb, warum ich sage, ja, es wird auch vor allem dann ein Schuh draus, wenn man sagt, ja, man ist mit, man findet das, was aktuell möglich ist, schon gut, versucht aber parallel das Feld weiterzuentwickeln. Ja, auch gerade über wissenschaftliche Aktivitäten. Und da sehe ich eben ein To-Do bei uns, dass wir auch gerade noch besser werden bei individueller Risikoprognostizierung, dass wir individuelle Krankheitsverläufe, die eben auch, aber nicht nur genetisch, genomisch dann auch determiniert sind, besser noch vorhersagen können, um dann auch die Therapiesteuerung noch individueller zu gestalten. Das heißt, Modeworte wie personalisierte Medizin, wie Präzisionsmedizin noch mehr mit Leben füllen zu können. Das wäre so mein Wunschtraum.
Ja, ich glaube auch, dass der in Erfüllung gehen wird, so wie du das dargestellt hast, denn ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Minuten gehört, dass das ja eine riesige Spannbreite ist, die sich in der Humangenetik da inzwischen auftut. Und ich glaube, man kann nur allen Kolleginnen und Kollegen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen, wundern. Also wundern, wenn etwas nicht zusammenpasst und fragen, warum passt denn das nicht zusammen? Und dann auch mal dran denken, dass man eine genetische Diagnostik macht. Ich glaube auch, es ist nach wie vor viel zu selten. Wir haben noch wahnsinnig viel zu verstehen und wir sind Gott sei Dank, glaube ich, weg von dem Punkt, wo man sagt, naja, das sind die Kolibris, die ganz seltenen Dinge und da brauche ich erstmal ein Zentrum für seltene Erkrankungen und die machen dann schon die Genetik. Nein, ich glaube, wir müssen im Alltag an den Punkt kommen, da im richtigen Moment dran zu denken und es viel mehr in unsere Diagnostik einflechten.
Und was ich noch als Tipp geben wollte, einfach mal so einen Anforderungsschein anschauen. Also man muss nicht mehr, wie Sie eben gesagt haben, ganz gezielt eine Sache und ein Gen benennen, sondern man kreuzt ein Panel an, wenn man proteinurischen Patienten hat, wo die Genese eben unklar ist, dann kreuzt man an Proteinurie oder eben Tubulopathie. Das ist wirklich sehr anwenderfreundlich geworden und sollte, denke ich, auch die Hemmschwelle reduzieren, eben so eine Analyse wirklich durchzuführen.
Ja, absolut. Also man muss wirklich, wie ich das eben sagte, aus klinischer Sicht die Ahnung haben und wirklich die klinische Verdachtsdiagnose notieren. Und dann ist es, glaube ich, Aufgabe des Genetikers, dann zu sagen, welcher Test hat die höchste Erfolgschance. Ja, aber dass man da wirklich auch sagt, okay, von klinischer Seite imponiert es wie. Ja, jetzt sag du mir Genetiker, was ich dann genetisch untersuchen muss.
Ja, krass, das war ein gutes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du unser Gast warst in der heutigen Folge. Ich glaube, es werden viele einiges mitgenommen haben, wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das entwickelt sich weiter dynamisch. Wir freuen uns ganz arg, dass wir dich gewinnen konnten und hoffen natürlich, dass du so dynamisch in dem Feld weiterarbeitest, denn das erträgt auf jeden Fall zu so einem Fachbereich wie der Nephrologie enorm bei, wenn da Leute sind, die so engagiert in solchen Feldern die Vernetzung vorantreiben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, danke euch ganz herzlich. Hat großen Spaß gemacht.
Danke auch, uns auch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. I should wait. Every day.